Willkommen bei Zukünfte Bildung, dem Podcast, der die Kraft der Imagination für eine vielfältige und nachhaltige Zukunft erkundet. Begleiten Sie uns, während wir uns mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der kulturellen Nachhaltigkeit und Bildung für die Zukunft auseinandersetzen. Entdecken Sie alternative Zukunftsvisionen und entwickeln Sie gemeinsam mit uns Handlungsmöglichkeiten für eine Welt des Wandels. Tauchen Sie ein in die Zukunft als Möglichkeitsraum mit Zukünfte Bildung.
Ahoi Vishechni, mein Name ist Bettina Steinbauer und ich darf Sie mit meinen Studierenden heute durch diese Podcast-Folge begleiten. Wir sind von der Westböhmischen Universität in Pilsen und befinden uns hier in Baden im Rahmen eines Aktionsprojekts an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Wir führen heute Interviews mit ein paar sehr interessanten Menschen, mit denen wir zum Thema Zukunft im Laufe dieser Woche arbeiten durften.
Zu Beginn geht es uns um den Ort, an dem wir uns aufhalten. Baden bei Wien. Ich heiße Michaela Hanover und bin im Masterstudium Deutsch und Kunst für die Mittelschule. Ich spreche mit Alexandra Haarer. Sie ist die Site Managerin für das UNESCO-Welterbe Great Spa Towns of Europe. Wie sehen Sie Baden als Spa Town in der Zukunft? Inwiefern kann man diese Zukunft planen bzw. mitgestalten?
Ja gut, also die Zukunft der Kurstadt aus der Sicht des Welterbe-Managements der Great Spa Towns of Europe hier in Baden bei Wien. Naja, das ist eine sehr spannende Frage, die uns eigentlich auch tagtäglich beschäftigt. UNESCO ist ja eigentlich eine Institution, die etwas auszeichnet, das schon passiert ist. Das heißt, etwas, das in der Vergangenheit liegt. Und gerade die Kurstätte, das Kurstadt-Welterbe, hat ja eine sehr lange Geschichte und Tradition. Ein bestimmter Zeitraum, der von der UNESCO besonders herausgegriffen wurde, 1700 bis zu den 1930er Jahren, so als Kerngebiet, als Kern des Welterbes. Aber letztendlich bleibt die Tatsache bestehen, Kurstädte sind in der Vergangenheit, in der Geschichte entstanden und haben sich entwickelt. Für mich sind gerade aber Städte lebende Organismen, die man nicht unter eine Glasglocke stellen kann. Das heißt, die Idee, dass sich die Stadt entwickelt, dass sie sich auch anpasst an neue Anforderungen, an neue Bedürfnisse von Menschen, die ist einfach da, die ist auch im Welterbe da und die macht auch eigentlich, wenn wir genauer schauen, unser Welterbe aus. Weil gerade Baden, als heute als eine Great Spa Town of Europe, war schon immer eine Kurstadt, wo man versucht hat, am Puls der Zeit zu sein und sich zu entwickeln, quasi das Neueste, das Beste für die Gäste zu bieten, neue Trends aufzunehmen und umzusetzen, innovative Geschichten zu entwickeln, zu erarbeiten und auch anzubieten. Eben alles für das Wohl der Gäste. Weil die Gäste wären ja nicht gekommen, wenn Baden dann nicht einfach attraktive Dinge geboten hätte. Und so macht es irgendwie auch Spaß, wenn wir in die Geschichte schauen, wie denn diese Zukunftsidee in der Geschichte dann, wie die gehandhabt wurde. Ich meine, nur um ein Beispiel zu nennen, es gab in den Ende des 19. Jahrhunderts kam eine neue Therapieform auf, die Terrain-Kur. Das war im Endeffekt etwas, wo man spazieren gehen sollte und in einer gewissen Zeit eine gewisse Anzahl an Höhenmeter überwinden musste. Das war gut fürs Herz und für den Kreislauf. Und das ist sozusagen, das war der Trend, der Zukunftstrend. Und schon ein Jahr später gab es das in Baden. Also Baden hat immer versucht, da am Puls der Zeit zu sein. Mit unterschiedlichen Dingen, sei es jetzt mit immateriellen Dingen, wie zum Beispiel Therapieformen, aber auch mit Architektur. Ich denke da an das Zukunftsweisen Glasdach, das man aufschieben konnte in der Sommerarena, damals eine Novität, die wirklich auf zukünftige Architektur gezeigt hat. Oder auch indem man versucht hat, einfach verschiedene Dinge visuell und haptisch möglich zu machen, um eben den Gästen das Beste und das Neueste zu bieten. Also wie gesagt, da gibt es in der Vergangenheit einfach schon viele, viele schöne Beispiele. Aber wie schaut das heute aus? Wir sind ja jetzt UNESCO-Weltkulturerbe, das heißt, wir haben natürlich auch den Auftrag, dieses Erbe in die Zukunft zu bringen und für zukünftige Generationen zu erhalten. Das heißt aber nicht, dass man das jetzt wie gesagt, unter eine Glasglocke stellen muss. Das Ganze wird ja kein Museum, sondern da ist sehr wohl ein Spielraum drin. Der Spielraum hat natürlich eine Ober- und eine Untergrenze. Man kann jetzt nicht alles niederreißen, das würde einfach nicht funktionieren und das wäre ja eigentlich auch überhaupt nicht konstruktiv, weil wie gesagt, die Geschichte ist ja eigentlich eine Tradition, die schön ist, die wir bewahren wollen, aus der wir Kraft schöpfen und aus der wir etwas Neues entwickeln wollen. Trotzdem gibt es ganz sicher einen Spielraum, den man ausnützen kann, um diese Idee der Kurstadt in die Zukunft zu bringen. Und das hat heute ganz sicher andere Anforderungen als früher. Ich sehe von Seiten der UNESCO da eigentlich mehrere Aspekte, die wichtig sind. Auf der einen Seite machen wir als Site-Managerinnen immer ein Monitoring. Das heißt, wir schauen eigentlich, wie ist der Zustand der Objekte, der Häuser, der Denkmäler heute und wie wir versuchen Trends auszumachen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Das hat natürlich jetzt etwas sehr Konkretes und weniger Visionäres. Und da sind wir schon bei dem Zweiten. Natürlich gibt es auch diese visionäre Ebene. Wie kann oder wie soll denn eigentlich eine Kurstadt in der Zukunft ausschauen? Ich glaube, eine Sache wird immer gleich bleiben. Es geht ja um den Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist immer ganz wichtig. Das wissen wir aus der Vergangenheit und das wollen wir auch in der Zukunft. Es steht auch dieser holistische Gedanke im Mittelpunkt. Und ich glaube, den wird es auch in der Zukunft geben. Nicht einfach nur ein Medikament, eine Pille zu schlucken, sondern sich ganzheitlich wohlzufühlen. Mit dem Körper, mit dem Gemüt. Das heißt einfach diesen gesamtheitlichen Gedanken der Kur, dass sowohl die Medizin als auch das Naturerlebnis dazugehören und natürlich das Vergnügen und der Spaß, das muss auch in irgendeiner Form in der Zukunft da sein. Wie das konkret ausschaut, das ist natürlich eine Sache, die wir vielleicht heute auch noch gar nicht beantworten können, weil sich die Art und Weise, das Medium, wie das ausdrückt, geändert wird. Heute zum Beispiel ganz selbstverständlich, wir nutzen Social-Media-Kanäle, wir nutzen moderne Techniken, nicht zuletzt um diesen Podcast zu machen und um uns auszudrücken und um uns zu vernetzen mit anderen. Damals hat das natürlich ganz anders ausgeschaut. Das sind die Kurbücher im Kurhaus aufgelegen, wo sich alle eingetragen haben und wo man nachschauen konnte, wer war denn eigentlich heuer schon da in der Kurstadt. Das war aber genau das gleiche Gefühl. Man wollte sich sozial vernetzen, man wollte den Austausch mit den anderen haben. Aber es hat eben eine andere Form gehabt. Und so glaube ich, dass dieser Grundgedanke der Kur, dass der in einer Form gleich bleibt, dass aber der Ausdruck sich ändert. Ob jetzt das eine Römertherme ist oder ein Strandbad oder eine andere Art, wo man eben das Schwefelwasser aktiv erleben kann und darin baden kann, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, so dieser Grundgedanke, diese Idee, dass man das Ganze als ein ganzheitliches, als ein Gesamtpaket angeht, das wird gleich bleiben.
Ich heiße Adela Lischkuba, ich studiere im dritten Jahrgang an der Westböhmischen Universität in Pilsen Deutsch und Sozialkunde auf Lehramt. Ich unterhalte mich hier mit Carmen Sippel, die an der PH Niederösterreich den UNESCO-Lehrstuhl Futures Literacy, Zukunft der Lehren und Lernen im Anthropozän innehat. Worum geht es bei Ihrer Arbeit und was kann man sich unter Futures Literacy vorstellen?
Futures Literacy ist ein Konzept, das die UNESCO in die Welt bringen möchte, um für zukünftige Gestaltung uns zu sensibilisieren. Nicht nur zu sensibilisieren, sondern vor allem auch zu stärken. Also das soll eigentlich heißen, dass ich mir als Mensch Zukünfte vorstellen kann, und zwar natürlich nicht nur dystopische, sondern hoffentlich utopische, aber vor allem wünschenswerte Zukünfte. Und dass diese Vorstellungskraft, die ich dabei entwickle, mir hilft, diese Zukunft zu nutzen. To use the future ist der Slogan, der dahinter steht. Also diese Vorstellungskraft dann zu nutzen, um diese wünschenswerte Zukunft auch mitgestalten zu können. Und das verbirgt sich hinter dem Konzept Futures Literacy. Und die UNESCO-Lehrstühle, die diesem Thema gewidmet sind, die gibt es ja in der ganzen Welt, die versuchen das an ihren Institutionen, in ihren Regionen, in ihren Ländern zu verbreiten und dann, damit es möglichst auch in die Politik kommt. Jetzt darf ich vielleicht einen Satz sagen zum UNESCO-Lehrstuhl an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Wir sind in Österreich die erste pädagogische Hochschule, an der ein UNESCO-Lehrstuhl eingerichtet wurde. Die gibt es sonst fast immer ausschließlich an Universitäten. Aber unser Ziel ist ein besonderes. Wir wollen Futures Literacy in die Pädagoginnenbildung einbringen. Also wir entwickeln eine Didaktik der Zukunftsbildung, in der es eine Vielzahl von Methoden und didaktischen Konzepten gibt bereits und aber noch mehr geben wird, die Lehrerinnen und Lehrer, Hochschullehrende, aber auch Elementarpädagoginnen, also in verschiedenen Lehr- und Lernsettings nutzen können, um bei Schülerinnen, bei Kindern, bei Jugendlichen, aber auch im Erwachsenenbildungsbereich Zukunftsdenken zu fördern. Und das kann man sich vorstellen als kleine Impulse, also die oft auch kreative Impulse sind, die mit Schreiben, Zeichnen, Spielen zu tun haben, um Zukunftsdenken zu ermöglichen. Kann man sich aber auch vorstellen als größere Konzepte, die ein Projekt beinhalten, das man also zum Beispiel in einem Wochenprojekt wie jetzt unsere mit Aktion durchführen kann.
Warum ist es wichtig, über Zukunft im Plural zu sprechen?
Das ist in der Tat ein ungewohntes für uns, eine ungewohnte Ausdrucksweise, könnte man vielleicht sagen. Nicht nur von Zukunft als abstraktes Wort, als abstrakter Begriff im Singular zu sprechen, sondern diesen ungewohnten Plural Zukünfte zu verwenden, der ja im englischen Begriff Futures Literacy, den wir übersetzen mit einem Monsterwort, zukünftige Gestaltungskompetenz, ja. Aber Futures steckt da eben schon drin. Ja, warum ist das wichtig? Weil es die eine Zukunft natürlich nicht gibt, oder? Es gibt nicht die eine Zukunft für alle. Also die meine ist eine andere als die ihre, als die eure. Also mit jedem Menschen, mit dem man spricht, der hat eigene Vorstellungen von Zukunft, was auch eine gute Zukunft ist. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil eine gute Zukunft hat ja auch jeder und jede von uns eine eigene Vorstellung. Was für mich eine gute Zukunft ist, weiß man nicht, ob die für meinen Nachbarn, meine Nachbarin auch sich so vorstellt. Und gleichzeitig will natürlich eine Weltgemeinschaft, die die UNESCO im Bereich Bildung, Kultur und Wissenschaft vertritt, eine gute Zukunft für alle ermöglichen. Also was bedeutet das, dass wir uns zusammenschließen, um eine gute Zukunft für alle uns auszudenken, aber dann vor allem auch zu ermöglichen? Da hilft es dann nachzudenken, was jede unserer Handlungen für eine Folgewirkung hat. Also dabei übe ich ja schon, in die Zukunft zu schauen. Wenn ich mir überlege, dass die Schritte, die ich setze, die Handlungen, die ich tätige, das, was ich im Supermarkt einkaufe, den Weg, den ich, sag ich mal, mit dem Auto oder dem Zug zurücklege, eine Folgewirkung hat. Und die hat nämlich eine Folgewirkung nicht nur für mich, sondern eben für sehr viele andere Menschen auch. Und wenn ich mir diese Ketten mal durchdenke, dann komme ich schon darauf, was meine Rolle in dieser zukünftigen Gestaltung ist. Und dann kann ich mir überlegen, ist das eine gute Zukunft für alle, an der ich teilhabe? Oder hat das für andere Menschen, für manche oder viele andere Menschen auch eine negative Wirkung? Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich mir eine, sagen wir mal, in meiner Fantasie eine gute Zukunft für alle vorstelle, muss ich überlegen, wie wahrscheinlich ist sie? Also ist sie möglich zu realisieren? Ist sie so plausibel, dass es in unserer jetzigen Vorstellungswelt, also mit den Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stellen, ist es mit denen möglich, die zu realisieren? Oder braucht es eben noch zukünftige Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich der Technologie, um sie dann zu verwirklichen? Also wie wahrscheinlich ist das? Wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen, oder? Die Zukunft ist für uns eine große Unbekannte. Und insofern können wir nur Vermutungen anstellen und überlegen, was können wir tun, um eine gute Zukunft für alle zu verwirklichen? Was braucht es dafür? Und ich bin der Meinung, es braucht vor allem eines: Fantasie.
Vielen Dank für den Überblick über dieses Thema. Ich bin Martin Bartosek. Ich absolviere das Masterstudium in Pilsen Deutsch und Englisch für die Mittelschule. Ich rede mit Karin Tengler, die mit Carmen Sippel an der PH Niederösterreich arbeitet. Sie arbeiten in der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte und gestalten so die Zukunft positiv mit. Ich möchte von Ihnen wissen, wie das Thema Zukunft an die Hochschulen passt.
Ja, danke für diese spannende Frage. Ich möchte vielleicht auf folgenden Aspekt eingehen. Wir bilden ja an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich Lehrpersonen für die Primarstufe aus. Und auch im Lehrplan der Volksschule ist die Zukunft sehr stark verankert in übergreifenden Themen, aber auch im Bereich des Sachunterrichts. Und wir schauen natürlich, dass wir unsere Lehramtsstudierenden daraufhin vorbereiten, dass sie mit Kindern oder dass sie aus Kindern Zukünfte Gestalterinnen machen, dass diese Kinder dann positiv in die Zukunft schauen können und diese mitgestalten können.
Neben einer Perspektive aus der Hochschule möchten wir auch eine Stimme aus der Praxis hören. Ich bin Katharina Ziprova und ich studiere im dritten Jahrgang Deutsch und Geografie auf Lehramt. Ich spreche mit Sonja Brauner, einer Lehrerin an der Praxisvolksschule der PH Nö, und ich möchte wissen, wie wichtig das Thema Zukunft in der Schule ist. Was bedeutet Selbstermächtigung in der Volksschule?
Also zum Thema Zukunft, ja, es ist in Sachunterricht im Lehrplan auf jeden Fall beinhaltet. Das heißt, wir schauen, dass wir mit den Kindern immer wieder, vor allem dann in der Grundstufe 2, also in der dritten und vierten Klasse, überlegen, wie kannst du die Zukunft gestalten, was ist für dich besonders wichtig, und jetzt gerade in Bezug auf Umwelt, Umweltschonen arbeiten wir wirklich sehr viel. Wir hatten heuer ein großes Projekt zum Thema Plastik und Plastikmüll, wie kann man Plastik verhindern, wo ist Plastik überall, auch ein großes Projekt zum Thema Plastikmüll in den Meeren, und da sieht man immer, wie sehr die Kinder so eine zukunftsorientierte Themen interessieren, weil so wie wir das auch jetzt gesehen haben, da haben sie gleich sehr viele Ideen, und manche ja sind realistisch, manche sind dann doch ein bisschen zu futuristisch, aber im Großen und Ganzen haben die Kinder da schon viel zu sagen und wollen auch gehört werden. Also sie freuen sich dann auch immer, wenn man sagt, man leitet ihre Ideen weiter, da sind sie immer sehr stolz darauf. Also man merkt schon, dass die Kinder großes Interesse am Weltgeschehen, sage ich jetzt einmal, haben und da auch mitgestalten wollen. Und darum ist es, finde ich, sehr notwendig, dass man mit den, auch mit den Kleinen eigentlich, immer wieder so kurze Exkurse macht und sagt, naja, was, wie könntest du da jetzt zum Beispiel deine Meinung vertreten? Oder wenn wir uns den Schulgarten anschauen, dass man da von Anfang an sagt, wie kannst du da mitgestalten? Dass man dann auch eben so auf die Zukunft sie ein bisschen vorbereitet, wo sie dann ja auch mehr Mitbestimmungsrechte haben. Also von klein auf das wirklich einbauen, und ja, es steigert sich in den 4 Volksschuljahren immer mehr.
Im Rahmen unseres Projekts hatten wir einen Workshop zum Thema Futures Literacy an der PH Niederösterreich und durften diese Ideen gleich in der Praxisvolksschule testen. Wir haben wertvolle Einblicke in andere Lehr- und Lerntraditionen erhalten. Ich bin Julia Steinke und ich studiere Deutsch und Tschechisch auf Lehramt im 2. Jahrgang. Ich habe hier Fabian Staudinger von International Office. Welchen Stellenwert haben internationale Projekte und die grenzübergreifende Vernetzung für Sie bzw. die PH Niederösterreich?
Aus meiner Sicht sind die internationalen Kooperationen, Projekte, wie auch immer wir das benennen möchten, sehr wichtig aus vielerlei Hinsicht. Erstens und ganz wichtig für die beteiligten Personen, immer für die persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist, das hat den größten Mehrwert, das Heraustreten auch aus der eigenen Komfortzone vielleicht, das damit verbunden ist, im europäischen oder im weltweiten Kontext dann natürlich das Kennenlernen von etwas Neuem, ja, sei es eine neue Sprache, eine neue Stadt, ein neues Land. Und die damit verbundene Kultur und alles, was damit einhergeht, von von der Bildungslandschaft in unserem Fall oder wo wir die ganz oft befasst sind, bis hinüber zur Kultur und zur Kulinarik, möchte ich meinen, die man damit auch immer genießen kann, bei Aufenthalten dann vor allem an anderen Orten und im Rahmen dieser Kooperationen, Projekte. Ja. Ich denke, es ist auch dann übertragbar, wenn wir von Lehrenden, aber auch von Studierenden ausgehen, die jetzt Baden oder die PH Niederösterreich verlassen und woanders eine Erfahrung sammeln, dass der Transfer dann zurück ganz wertvoll ist. Also für die Lehrenden einerseits, vielleicht haben sie neue Inhalte kennengelernt, neue Methoden, einen neuen Blick auf den eigenen Unterricht gewonnen oder wie sie den Unterricht gestalten können, eben in methodischer, aber auch in inhaltlicher Sicht oder auch das Sprachniveau verbessert, wo wir auch Wert darauf legen, dass es immer wieder auch so Sprachreisen für Lehrende gibt, um vor allem die Arbeitssprache Englisch zu verbessern und das dann in unseren Klassenraum sozusagen zu transferieren und hier das ein höheres Niveau anbieten zu können oder besser kommunizieren können mit den Incoming Students, die dann zu uns ins Haus kommen. Und genauso, glaube ich, erweitert es die Kompetenzen der Studierenden, die das Haus verlassen in jeglicher Hinsicht, gleich wie bei den Lehrenden sprachlich und aber auch inhaltlich, um das dann in weiterer Folge hoffentlich in ein Klassenzimmer mit Kindern und Jugendlichen transportieren zu können.
Mein Name ist Barbara Kolovová und ich studiere im dritten Jahr Deutsch und Tschechisch in Plzeň und ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden am Podcast. Ohne ihren Einsatz hätte das Projekt in dieser Form nicht stattfinden können. Wir sagen Danke an die Aktion Tschechien-Österreich, über die das Projekt finanziert wurde. Weiters bedanken wir uns beim Welterbe-Management der Stadt Baden, beim ÖAD, bei der PH Niederösterreich, bei der Praxisvolksschule, der PH NÜ und der Westbämischen Universität Plzeň für ihre Unterstützung. Wir sind an Wissen und Erfahrungen reicher, haben neue Ideen für Unterricht gewonnen und viel über uns selbst dazu gelernt. Wir haben Städte besichtigt und Kurzstadtgipfel verkostet, Öffis genutzt und uns verfahren, schwefelhaltiges Quellwasser gesehen, gerochen, beirrt und verkostet. Viel zu wenig geschlafen und doch ein bisschen von Wien und Baden gesehen. Ein großes Danke an alle und bis bald!